Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Heute mal wieder mit einem Studiogespräch am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Anita Back. Sie arbeitet als freie Fotografin und lebt in Berlin. Anita, schön, dass du hier bei uns in unserem Mikroeuropa-Studio angekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in Tübingen zu sein.
Sehr gerne. Anita ist gerade im Moment in Tübingen und zwar, sie macht einen Fotoworkshop hier am Zentrum für Medienkompetenz, / Institut für Medienwissenschaft. Und es geht um Cyanotypien. Das ist eine sehr, sehr alte Form der Fotografie, entwickelt 1842 von dem Briten John Herschel. Anita, erklär uns doch mal kurz, was eine Cyanotypie ist.
Also wie schon gerade erwähnt, ist die Cyanotypie ein Edeldruckverfahren, die im Gegensatz zu der allgemein bekannten Fotografie nicht auf Silber beruht, sondern auf Eisen. Und dieses Eisen, wenn das dann entwickelt wird, wird eben blau und das ist der Blaudruck im Deutschen und das Blau, was entsteht, heißt tatsächlich preußisch Blau.
Und wie sind die damals im 19. Jahrhundert draufgekommen, sowas zu entwickeln? Da muss man ja irgendwie eine Idee gehabt haben.
Das war tatsächlich die Zeit, wo alle an der Fotografie geforscht haben und dieses Medium sozusagen ganz neu in der Welt war, so wie heute vielleicht die KI, wo alle an der KI forschen, wurde damals an der Fotografie geforscht. Und John Herschel hatte eben die Idee, mal mit Eisen rumzuspielen, würde ich mir vorstellen. Ich war ja nicht dabei.
Es gab zwei verschiedene andere Formen noch in der Frühzeit. Das war die Daguerreotypie und das war die Kalotypie. Die Daguerreotypie ist von Louis Daguerre in Paris entwickelt worden und die Kalotypie ist in London von William Fox Talbot, glaube ich, entwickelt worden.
Henry Fox Talbot.
Henry Fox Talbot entwickelt worden. Diese Kalotypie ist ja in gewisser Weise mit der Cyanotypie verwandt.
Genau, es ist ein Negativverfahren, was dann zu einem positiv sozusagen umgedruckt wurde. Also es wurde ein Bild erstellt in einer Lochkamera. Dieses Bild wurde dann durchsichtig gemacht durch Fett zum Beispiel und davon wurde dann wieder ein positiv gemacht. Und in der Cyanotypie ist es auch ein Kontaktprintverfahren wie die Kalotypie. Und damals konnte man dann eben Dinge vervielfältigen, was natürlich ganz neu in der Welt war.
Nun gab es ja damals noch keinen Strom. Also Strom ist, glaube ich, schon erfunden gewesen, aber die Haushalte hatten noch keinen Strom. Wenn, dann haben sie mit Gaslicht beleuchtet. Für die Kalotypie und für die Cyanotypie braucht man zum Belichten keinen Strom. Was macht man nämlich?
Man arbeitet tatsächlich mit UV-Licht, also mit der Sonne. Und es ist sozusagen, also es ist zumindest in der Cyanotypie auch heute schwierig, das im Dunkel, also an Tagen zu machen, wo keine Sonne scheint, weil dieses UV-Licht eben in unseren normalen Glühbirnen gar nicht drin ist, weil das ja für uns gar nicht gesund ist. Deswegen, damals wurde mit UV-Licht gearbeitet, man ging raus und arbeitete draußen und hat das UV-Licht, die Sonne, ausgenutzt.
Dann kam dann auch noch eine Frau ins Spiel, die hieß Anna Atkins. Kannst du mich mal aufklären, was sie dann gemacht hat?
Ihr Vater war befreundet mit diesem erwähnten John Herschel, der den Blaudruck gefunden hat. Und sie selber hat ihrem Vater geholfen, wissenschaftliche Bücher zu illustrieren und hat eben damals gezeichnet, hat die Cyanotypie gesehen in einem Vortrag und wusste, ah, das ist das Ding, um eben schneller arbeiten zu können. Und die hat dann eben ein Herbarium angefertigt damals, lebte auch in England und hat sich mit den britischen Algen befasst und hat die gepresst und hat von denen dann Cyanotypien gemacht. Und sie war die erste Person und eben eine Frau, die ein Fotobuch rausgebracht hat. Sie hat dann eben da eine Sammlung von, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bilder da drin sind, hergestellt. Und das war das erste Fotobuch der Geschichte von Anna Atkins, einer Frau.
Es ist, glaube ich, parallel entstanden zu dem berühmten Pencil of Nature Buch von Fox Talbot. Ist es richtig?
Da weißt du mehr als ich.
Er hat ja auch mit den Kalotypien gearbeitet und er hat, glaube ich, eine kleine Auflage gemacht von 20 oder 30 Stück und sie parallel eben auch. Weißt du, ob es da mehr gab oder ob das ein Einzelexemplar geblieben ist?
Meiner Info nach sind es so ungefähr 13 Ausgaben gewesen und die hat sie dann auch in die Welt geschickt. Also die Royal Society hat eins bekommen, eben dieser Henry Fox Talbot hat eins bekommen und ein paar sind tatsächlich noch erhalten und vor ein paar Jahren hat der Taschenverlag einen ganz tollen Reprint gemacht von diesen Büchern. Und sie selber war nämlich auch 100 Jahre lang vergessen. Also es wurde wieder mal unterschlagen, dass eine Frau da was Tolles in die Welt gebracht hat und die war ungefähr 100 Jahre vergessen und seit, sagen wir mal, 8, 9 Jahren ist sie wieder auf der Bildfläche und wird auch sehr geschätzt und es ist auch sehr, sehr schön anzusehen.
Man muss natürlich dazu sagen, dass die frühen, also dass die Originalausgabe dieses Buches, dass die Cyanotypien da eingeklebt waren bzw. eingebunden waren. Das konnte man ja noch nicht drucken.
Ja, das waren Unikate, aber sie hat halt, das ist sozusagen wie so Künstlerbücher heutzutage. Sie hat eben da Bücher, jedes Buch sah sicherlich anders aus als das davor und hat da sozusagen so ein Volumen zusammengefasst.
Nun, wenn wir noch kurz bei Anita Atkins bleiben, wie muss man sich denn das damals vorstellen? Es war im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, zumindest in Deutschland, haben die Frauen noch nicht studieren dürfen. Sie war wohl auch stammte aus einem begüterten Haus. Wie kann man denn sich das vorstellen, dass eine Frau, ein junges Mädchen dann für damalige Verhältnisse dann doch sehr, sehr erfolgreich ist in einem von Männern dominierten Bereich?
Ich weiß gar nicht, ob das damals so streng von Männern dominiert war. Vielleicht ist das auch ein Narrativ, was wir heute haben. Das habe ich auch gelesen, dass damals die Frauen doch relativ viel machen durften. Und sie war halt, also sie war sehr früh halbwaise und dadurch natürlich sehr eng mit diesem Vater verknüpft. Der hat auch im British Museum gearbeitet und dadurch war sie sehr nah an der Wissenschaft. Und sie hat dann tatsächlich, also sie wurde geboren als Anna Children und hat dann einen Plantagenbesitzer geheiratet, der eben Atkins mit Nachnamen hieß. Und dadurch, so wie du erwähnt hast, war sie sehr begütert und das war damals so, die Mode war, Herbarien anzulegen. Botanophilie hieß es und da haben sich eben die Damen damit beschäftigt. Und der Mann wird vielleicht auch liberal gewesen sein, also genau.
Nun habt ihr jetzt übers Wochenende beziehungsweise Donnerstag angefangen, Freitag, Samstag an Cyanotypien gearbeitet. Wenn du unseren HörerInnen mal ganz kurz erklären könntest, wie seid ihr vorgegangen?
Also im Vorfeld habe ich mit den Studierenden ausgemacht, was sie für Projekte machen wollen. Also sie wurden aufgefordert, zum Beispiel Pflanzen zu pressen und mitzubringen, so wie bei Anna Atkins, oder Negative schon zu erstellen. Wie gesagt, es ist ein Kontaktprintverfahren. Das Bild wird so groß, wie das Negativ groß ist oder die Pflanzen groß sind. Dann haben wir uns getroffen und dann habe ich eben die Technik erklärt, wie man diese Emulsion, diese lichtempfindliche Emulsion ansetzt, haben die Flüssigkeiten hergestellt.
Was braucht man denn da dazu?
Man braucht tatsächlich zwei Chemikalien, Blutlaugensalz und Ammonium-Eisencitrat. Und die werden eben, ich verrate jetzt nicht das ganze Rezept, die werden eben gemischt. Und dann, wenn man diese zwei Emulsionen zusammen, also diese zwei Lösungen zusammenmischt, entsteht diese lichtempfindliche Emulsion. Die haben wir dann am Donnerstag noch aufgetragen, entweder auf Stoff oder auf Papier, damit die über Nacht trocknen können. Und gestern hatten wir ja das große Glück, dass die Sonne geschienen hat den ganzen Tag. Das ist natürlich immer so ein bisschen riskant mit so einem Verfahren. Und dann haben wir geprintet. Dann geht man raus in die Sonne, legt noch ein Glas drüber, damit das alles plan liegt. Und das Schöne an dem Prozess ist eben, dass man weder Entwickler noch Fixierer braucht, sondern das wird alles nur in Wasser ausgewaschen und da wird entwickelt und fixiert gleichzeitig.
Nun, welche Papiere eignen sich denn, um dieses Verfahren herzustellen?
Im Grunde genommen kann man alles ausprobieren, damit es sich lange hält, ist säurefrei natürlich von Vorteil. Aber man kann auch, was weiß ich, auf Musiknoten drucken oder auf Plänen oder also da ist irgendwie den Ideen sind keine Schranken gesetzt. Bei Stoffen muss man darauf achten, dass es tatsächlich Naturstoffe sind. Also in Polyester oder so bleibt es nicht hängen.
Man braucht dann auch für viele Objekte, die man dann drauflegt, also Gräser, braucht man noch Glas, eine Glasplatte, um das Ganze ein bisschen zu beschweren, oder?
Genau, man legt diese Glasplatte drauf, die dann leider wieder ein bisschen UV-Licht abhält. Aber es geht eben darum, dass es plan liegt, weil wenn diese Gräser jetzt in dem Fall nicht plan liegen, dann kann die Sonne wieder da drunter wandern und dann hat man eventuell gar keinen Abdruck. Man kann aber auch ganz bewusst mit dieser Dreidimensionalität arbeiten und dann hat man sozusagen so verschiedene Schattenabstufungen.
Nun hatte ich ja auch das Vergnügen, ein bisschen teilnehmen zu können. Ich habe aus meinem Fundus alte Glasnegative rausgesucht im Format 13x18 eines unbekannten Fotografen vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich habe die natürlich auch draufgelegt auf das Papier und habe die dann in die Sonne gestellt im Brechtbau hier hinten an der Ammer. Und ich habe bei den ersten Objekten eigentlich Schiffbruch erlitten, da war eigentlich nur weiß drauf. Warum sind die Originalnegative, also du sprachst von Negativen, die wurden im Copyshop auf Transparenzpapier umkopiert, kann man sagen, und das Transparenzpapier ist ja sehr, sehr dünn. Und meine Originalnegativen, die waren auf Glas, also so alte Glasplatten, und das hat erstmal zumindest vormittags bei den Lichtverhältnissen nicht so richtig funktioniert. Was habe ich da falsch gemacht?
Also du hast da wahrscheinlich erstmal gar nichts falsch gemacht. Es liegt auch tatsächlich nicht am Glas, sondern es liegt eben an der Dichte dieser Negative, die ja tatsächlich mit Silber hergestellt wurden. Das heißt, das Silber ist wesentlich weniger durchlässig als eine Kopie aus dem Copyshop, wo ja irgendeine Tinte drauf ist. Und diese Negative wurden auch nicht hergestellt, um Cyanotypien daraus zu machen, sondern eben um auf sehr viel lichtempfindlicheren Fotopapier zu arbeiten. Damals wird das Baryt-Papier gewesen sein oder so. Nach, sagen wir mal, 3,5 Stunden kam dann doch ein Ergebnis raus. Insofern, es war nicht total ein totaler Schiffbruch.
Ja, ich habe diese Bilder mehrfach umgebettet, weil dann kam der Schatten. Und wenn die Bilder im Schatten sind, dann tut sich überhaupt nichts. Und da muss man halt dann aufpassen, wenn man die Negative auf dem Papier dann bewegt, dann ist das Ergebnis hinterher nicht mehr so scharf. Und das war bei mir ist der Fall. Aber immerhin habe ich ein paar ganz nette Bilder gekriegt. Und weil ich dann wirklich noch ein Erfolgserlebnis haben wollte, weil die anderen TeilnehmerInnen ja ganz wunderbare Sachen gemacht haben, habe ich mir dann noch so ein paar Gräser besorgt und habe diese Gräser dann nachmittags, als die Schatten schon relativ schräg waren, habe ich die dann noch in die Sonne gelegt. Und in der Tat, nach 20 Minuten, habe ich wirklich eigentlich ein ganz, ganz schönes Ergebnis dann auch gehabt. Also mich hat es wirklich wahnsinnig fasziniert. Ja, Cyanotypien, wie bist du eigentlich auf dieses Verfahren gekommen?
Also ich komme tatsächlich von der klassischen Reportagefotografie und mein Geld verdiene ich mit Veranstaltungsfotografie von politischen Panels in Berlin. Aber mich hat das Verfahren schon immer interessiert und in unserer Ausbildung haben wir das nicht gelernt. Wir haben halt klassischen Schwarz-Weiß-Entwicklungen, Printen und so weiter gemacht. Und im Jahr 2019 habe ich jemanden kennengelernt bei einer Artist Residency, der sich mit diesen alten Fotoverfahren auseinandergesetzt hat und irgendwie kamen wir darüber ins Gespräch und dann dachte ich mir, jetzt probiere ich das mal und habe dann in Berlin tatsächlich einen Kurs belegt und war sehr begeistert, was ich da gelernt habe.
Nun bist du ja mit diesem Verfahren auch unterwegs. Du unterrichtest auch in Schulen, zumindest in einer Schule in Berlin, regelmäßig machst du Kurse auch über Cyanotypien. Welche Erfahrungen hast du denn da an den Schulen oder an der Schule gesammelt, wo du tätig bist, als Lehrbeauftragte, nehme ich mal an?
Genau, ich bin dort als Fotografin und die Schülerschaft, die sind 7. bis 10. Klasse, also relativ klein und kommen auch nicht ganz freiwillig zu mir. Das ist ein Wahlpflichtfach, also müssen sich halt entscheiden, irgendwo hinzugehen. Meine Erfahrung ist, dass dieses Arbeiten mit haptischen Dingen, dass sie Papier anfassen, dass sie einen Pinsel in die Hand nehmen, dass sie raus in die Sonne gehen, wieder rein, dass sie sehen, wie etwas entsteht, dass das sehr, sehr gut tut den Schülern, SchülerInnen, die ja sonst eigentlich vor allen Dingen an ihrem Handy abhängen.
Was haben die dann oder was nehmen die dann für Objekte bzw. für Vorlagen? Also wir haben es gesehen gestern, dass wir sehr viel mit Gräsern, mit Natur, Herbarien gearbeitet haben, aber auch mit Fotos. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass das reine Porträt, also Menschen, die da drauf sind, dass es irgendwie nicht so nicht so doll, also nicht so hundertprozentig toll ist, aber dass es halt das grafische Element vorwiegend wirklich sehr, sehr schön ist. Was machen die Kinder oder was nehmen die Kinder da für Objekte oder was für Vorlagen? Das würde mich interessieren.
Also unsere Schule ist gegenüber von einem Friedhof, das heißt, die Anfänge sind tatsächlich auch immer Botanik, irgendwelche Blätter, und letztens einer hatte eine Feder benutzt, und also das ist das, was man sozusagen da direkt findet. Wir verkaufen dann tatsächlich immer so Klappkarten beim Weihnachtsbazar, und da schauen wir dann, dass wir Berliner Sehenswürdigkeiten drauf haben. Insofern, wir haben das Brandenburger Tor und den Turm am Alexanderplatz, den Fernsehturm, und dann gehen sie durch ihren Kiez, weil die halt dann natürlich aus dem Kiez sind und die Eltern, die dann kaufen sollen, auch aus dem Kiez sind und fotografieren dann dort. Also das ist eine bunte Mischung.
Also die fotografieren dann mit ihrem Handy, und dann werden im Copyshop oder vielleicht auch in der Schule dann diese Transparenz, diese Translutions angefertigt.
Genau so ist es. Also inzwischen fotografieren sie vor allen Dingen mit ihren Handys, weil die Qualität ja sehr, sehr gut ist. Und dann machen wir das in der Schule. Die lernen dann auch mit einem Bildbearbeitungsprogramm diese Negative herzustellen. Also sie lernen dann auch Bildbearbeitung. Und dann drucken wir das in der Schule aus auf Transparentpapier, und dann wird der Prozess weitergemacht. Dann haben wir da eine kleine Nasszelle, wo wir das machen können. Genau.
Das haben wir ganz vergessen anzusprechen, das ist natürlich ein negativ-positiv-Verfahren. Das heißt, wenn ich ein positives Bild nehme, dann habe ich hinterher ein Negativ auf der Cyanotypie, was natürlich auch ganz apart sein kann, vor allem wenn es um Grafiken sich handelt, um grafische Momente sich handelt. Das heißt, man braucht ein Bildbearbeitungssystem. Wir sagen jetzt keine Namen, es gibt durchaus auch welche, die kostenfrei im Internet verfügbar sind. Und da kann man eben sein Bild hochladen, und dann mit ein paar Mausklicks hat man dann das Negativ. Ist es so, oder?
Ja, so kann man das kurz zusammenfassen, ja. Mhm.
Kann man natürlich, wie du hast es gestern erwähnt, dass man die, wie sagt man, die Gradation, nee, die also dass es nicht zu flau ist, sondern dass man es ein bisschen grafischer gestaltet, das kann man über dieses Bildverarbeitungssystem sicherlich auch machen.
Genau, die Negative sollten ein bisschen kontrastreicher eingestellt werden, weil die Cyanotypie eben nicht so viele verschiedene, im Schwarz-Weißen würde man sagen, Graustufen darstellen kann. Das heißt, und deswegen funktionieren Personenfigur-Fotos auch schwieriger, weil man da sehr viel Information verliert. Also es ist wirklich für das Grafische und für, ja, genau, für diese einfache Darstellung von Dingen.
Nun ist die Cyanotypie ja sehr, sehr lang in Gebrauch gewesen, das ganze 19. Jahrhundert über. Es war dann auch eine Form der künstlerischen Fotografie, auch in der Zeit um die Jahrhundertwende, wo Jugendstil dann aktuell war, hat es Cyanotypien gegeben. Die wurden auch veröffentlicht in einschlägigen Fotozeitschriften. Und es gab, wie ich nachgelesen habe, auch irgendwann mal einen elektrischen Apparat, wo man dann nicht mehr unbedingt auf das Sonnenlicht angewiesen war. Was eigentlich bis in die jüngere Vergangenheit noch eine Rolle gespielt hat, waren die sogenannten Blaupausen. Ich kenne das auch noch, weil ich im Bekanntenkreis ein paar Architekten habe, die immer irgendwie von Blaupausen geredet haben, wenn sie riesige Pläne reproduzieren wollten. Kannst du da noch ein Wort dazu sagen?
Also das Wort Blaupause kommt tatsächlich von der Cyanotypie, weil das eben damals, als das da erfunden wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde das natürlich auch entdeckt, um Kopien herzustellen. Und das wurde in unserem Kulturkreis in Europa nicht so lange verwendet, aber in den USA wurde sehr lange noch mit Cyanotypien, wurden eben diese Kopien bei Architekten eben, wie du erwähnt hast, hergestellt. Und das Wort Blaupause, dass man eben einen Plan hat für irgendwas, kommt von der Cyanotypie.
Genau. Was ich an der Cyanotypie auch noch sehr liebenswert oder sehr schön finde, ist, dass man eigentlich nicht viel Chemie braucht.
Genau deswegen ist es ein sehr dankbarer Prozess. Man braucht nicht viel Chemie. Die Chemie ist auch nicht so wahnsinnig giftig. Also man muss jetzt nicht wie bei Schwermetall, Silber oder so Angst haben, dass man sich vergiftet oder so. Und was ich eben sehr, sehr angenehm finde, ist, dass man Entwicklung, Fixierung, das ist Wasser. Das ist relativ ökologisch.
Anita Back, Fotografin aus Berlin. Sit there. Just
you got to know that all you ever gonna have to count on are gonna wanna lean on. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on the to do. And I know how you feel, and I know you ain't got no reason to go on, and I know you feel that you must be through. Oh honey, go on and sit right back down. I want you to count, ooh, count your fingers. Oh my unhappy, my unlucky, oh, girl blue, I know you're unhappy. Ooh, oh, hon, I know, baby, I know just how you feel.
I'm just a woman, but only human, one you should be sorry for. Got up this morning, along about dawn, without a warning, I found he was gone. Why should he do it? How could he do it? He never done it before. Am I blue? Am I blue? These tears in these eyes telling you, am I blue? You'd be too if each plan with your man done fell through. Was a time Chicago, he's in Chicago, and I'm down here in Birmingham, trying to get the money to get to see my honey. I am, indeed I am, with a blues in my heart. How my shoes want to stop, but I'm in a jam. As blue as the sky, blue, you're wondering why. But now I'm a sad and lonely one. Lordy, was I gay? Oh, Lord, was I gay? Till today that man went away. Now he's gone, and with who?
Mit Am I Blue von Annette Henshaw aus dem Jahr 1929 sind wir wieder zurück bei unserem Studiogast, der Fotografin Anita Back. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Anita, du bist in München aufgewachsen, hast dann Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin studiert und dann nochmal eine Ausbildung in dem berühmten Lette-Verein als Fotografin absolviert. Wie kam es denn dazu?
Also ich bin aus München nach Berlin gegangen, da stand auch noch die Mauer und wusste nicht so genau, was ich machen soll. Habe eben dann Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation angefangen, einen Studiengang, wo es um Kommunikation geht. Und da ich nicht so genau wusste, was ich eigentlich machen will, war mir das ehrlich gesagt zu viel Blabla. Das wird jetzt der Studiengang nicht so gerne hören. Und dann habe ich mir gedacht, ich will doch irgendwie. Also ich habe schon immer wahnsinnig gerne fotografiert und hatte da schon in München meine Dunkelkammer und habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann dachte ich mir, jetzt probiere ich es. Scheitern kann man immer. Dann macht man halt was anderes und habe dann parallel zum Studium tatsächlich den Lette-Verein angefangen. Also habe dann beide Ausbildungen abgeschlossen und habe aber eigentlich ab dem Zeitpunkt nur noch in der Fotografie gearbeitet. Da ich aber mit diesen Freunden aus dem Studiengang GWK zusammen war, habe ich auch viel Werbung gemacht, weil ich natürlich da gut vernetzt dann war.
Nun wollen wir noch so ein bisschen beim Lette-Verein verweilen, das heißt offiziell oder früher zumindest Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts, wurde 1866 gegründet von dem Sozialpolitiker, damals relativ bekannt, Wilhelm Adolf Lette. Es sind sehr, sehr viele Absolventinnen dort gewesen, die auch namhaft waren, zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Viele Fotografinnen haben dort ihre Ausbildung gemacht. Marie Goslich hatten wir hier in Tübingen mal eine Ausstellung gemacht mit Masterstudierenden der Medienwissenschaft. Sie ist 1859 geboren, hat im Lette-Verein eine Ausbildung gemacht zur Fotografin, hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch Modedesign gemacht. Und sie ist dann nach 1900 eine der ersten weiblichen Chefredakteurinnen einer Illustrierten geworden und hat nebenher auch fotografiert, hat die Modefotografie mitbegründet. Eines ihrer ersten Bilder, Modefotografien, stammt aus dem Jahr 1901. Also die Modefotografie musste ja auch erstmal erfunden werden. Und Marie Goslich ist eben über den Lette-Verein zur Mode gekommen und eben auch zur Fotografie. Welche Rolle spielt denn der Lette-Verein, also sprich die Ausbildung für Frauen heute?
Der Lette-Verein hat sich ja gegründet, es wurde ja vor allen Dingen Hauswirtschaftslehre dort unterrichtet. Also es ging ja darum, dass sie eine Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin bekommen haben. Also bei uns im Jahrgang waren wir schon bestimmt 50-50 Frauen, Männer. Also das hat sich natürlich ein bisschen aufgelöst dann in den Jahren. Es waren dann natürlich Fotograf war lange Zeit ein Männerberuf. Es gibt eben diese Ausnahmen, die Frau Goslich, die du erwähnst. Lee Miller war jetzt gerade der Film im Kino, die Fotografin. Gab natürlich immer tolle Fotografinnen, aber insgesamt ist es natürlich ein sehr männerdominierter Beruf. Aber heutzutage ist es nicht mehr so, wie das jetzt in der Ausbildung ist. Ich meine, ich bin da schon so lange weg, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
Nun gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten dort. Ich habe es mal nachgeschlagen. Es gibt Design, es gibt die Meisterklasse Modedesign, dann gibt es Fotografie, Grafik, aber man kann auch hauswirtschaftlich sich weiterbilden. Es ist Ernährung und Versorgung und außerdem ist es eine technische Berufsfachschule mittlerweile. Weißt du denn, wie die Berufschancen sind?
Also ich weiß, dass der größte Teil ist tatsächlich Hauswirtschaftslehre, das sind, wie du gerade gesagt hast, weiß nicht, wie die das nennen, also wo man halt sozusagen Koch oder Köchin wird für einen großen Betrieb im Krankenhaus oder irgendwie riesige Kantinen führen kann. Und der andere riesige Bereich dort ist medizintechnische Assistenz. Und diese drei kreativen Bereiche, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil vom Lette-Verein. Also fällt da, glaube ich, nicht so richtig ins Gewicht. Ich nehme mal an, bei diesen großen Bereichen hat man ziemlich gute Chancen. Ich meine, Fotografie ist heutzutage natürlich sowieso ein wahnsinnig schwieriges Feld und Mode und Grafik auch. Ich kann es dir nicht sagen. Also.
Ja, bis dahin, vielen Dank, Anita Back, Fotografin aus Berlin. Nachher werden wir noch ein bisschen über Ihre Berufserfahrungen im Bereich Fotografie, Fotojournalismus, Werbung etc. sprechen. Bis dahin, Dankeschön.
that ass.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Vor der großen Stadt.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96,6. Neben mir im Studio sitzt Anita Back. Sie ist gelernte Fotografin, lebt in Berlin, stammt aus München. Wie lang, Anita, wie lange arbeitest du jetzt als freie Fotografin schon, wenn ich mal fragen darf?
Gute 25 Jahre, würde ich sagen, ja.
Du hast verschiedene Bereiche, in denen du tätig bist. Du machst Reportagen, wie ich auf deiner Homepage gesehen habe, praktisch weltweit. Du warst in Afrika, du warst in Südamerika. Wie muss man sich das vorstellen? Kriegst du deinen Auftrag vom Stern oder wenn du jetzt so eine große Reportage angehst?
Also da muss ich gleich zu sagen, dass die Reportagezeiten ein bisschen vorbei sind. Also das war tatsächlich dann in den Anfang der 2000er Jahre. Und ja, damals ging man noch in die Redaktion, hat sich mit einer Fotomappe vorgestellt. Und dann hast du, wenn du Glück hattest, hast du einen Auftrag bekommen. Also für die Marie Claire war ich zum Beispiel mal in Brasilien. Dann bekommst du eben diese, also damals ging das immer über Salvador da Bahia. Dann habe ich dort mit einer Redakteurin zusammengearbeitet. Und die Themen werden ja dann mehr oder weniger vorgegeben von den Redaktionen. Dann habe ich für ein Magazin aus der Schweiz habe ich eben so Essensreportagen gemacht aus der ganzen Welt. Das waren so ein bisschen die goldenen Zeiten. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch ganz gut, dass wir heutzutage, ich meine, dadurch, dass wir alle digital vernetzt sind, werden natürlich Fotografen vor Ort gebucht. Das ist auch ganz richtig so. Also.
Stichwort Essensreportagen, das interessiert mich jetzt schon. Was hast du da konkret gemacht? Also du sagst, du warst eine Redakteurin, seid ihr gemeinsam dann irgendwo hin und habt gesagt, jetzt koch mal oder was ist hier die Spezialität oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die Essensreportagen, die hießen immer Essen in und dann kam eine Stadt, also was weiß ich, Buenos Aires oder Sydney oder ich glaube sogar haben wir das sogar mal in Dakar, Senegal gemacht. Genau, dann hat die Redakteure, also die Journalistin hat dann eben recherchiert, was es dort für Restaurants gibt. Dann sind wir da hingegangen und haben Porträts gemacht von den Inhabern oder von den Köchen oder Köchinnen, haben das Essen porträtiert, haben es natürlich auch essen dürfen. Und dann gab es eine Geschichte, das war sozusagen über die Stadt und deren Spezialitäten. Das war natürlich sehr, sehr erfreulich.
Du sagst, die große Zeit der Reportagen ist vorbei, aber es gibt doch immer noch Illustrierte, die Bilder, also farbige Bilder zum Teil, auch schwarz-weiß drucken. Was muss man jetzt im digitalen Zeitalter tun als Fotografin, um nach wie vor im Geschäft zu bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei den Reisereportagen muss man ein bisschen gucken, da ist schon sehr viel einfach zusammengekauft. Also ich bin auch in einer Agentur bei Live und da können natürlich die Zeitungen und Zeitschriften Bilder einkaufen, die schon existieren. Und natürlich gibt es eine erste Liga, die wird immer noch losgeschickt. Also ich meine National Geographic oder ich nehme mal an bei Geo, da gibt es natürlich immer noch die ganzen Leute, die irgendwie durch die Welt jetten. Zu der ersten Liga gehöre ich nicht. Also bei mir sind die redaktionellen Arbeiten sehr, sehr runtergefahren inzwischen. Also ich bin viel mehr in diesem Veranstaltungsbereich unterwegs.
Das heißt Veranstaltungen, aber jetzt nicht Hochzeiten?
Nee, nicht Hochzeiten, sondern eben wie gesagt politische Panels, zivilgesellschaftliche Veranstaltungen. Also das ist schon alles ziemlich high level bei der Bosch-Stiftung oder bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das sind schon sehr, sehr gute Auftraggeber und da bin ich dann auch die einzige Fotografin. Also das ist dann nicht, dass ich da mit so einem Pulk stehe wie in der Pressefotografie und es ist auch nicht Hochzeitsfotografie.
Also da macht die Bosch-Stiftung macht eine Veranstaltung, einen Workshop oder ein Seminar oder vielleicht auch einen Kongress und dann wirst du gebucht und du musst dann übers Wochenende oder die Tage, in denen der Kongress läuft, Bilder machen.
Genau so ist es. Also die Bosch-Stiftung macht eben sehr viele Diskussionsabende zu bestimmten Themen, die immer sehr, sehr hochkarätig besetzt sind. Und das wollen sie natürlich einmal für sich selber dokumentiert haben, dann wollen sie es aber auch für die, die eingeladen sind, dokumentiert haben. Und das kommt dann auf die Webseite oder bei, was weiß ich, Social Media wird es dann gepostet. Berlin City Girl at night, below zero and I like your jacket laying on my shoulders while your hands holding mine. I see the spark in your eyes, they shine like diamonds while I'm colder than ice but can't reflect the light you give me tonight. It looks good.
Hört immer noch Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast ist Anita Back, Fotografin aus Berlin. Anita, eines deiner großen Themen sind auch Porträts. Ist es nach wie vor aktuell?
Porträts mache ich schon auch, aber nicht mehr so wahnsinnig viele. Aber ich, ja, doch, in den letzten Jahren habe ich wieder ein bisschen angefangen, so Schauspielerporträts zu machen. Und ja, das ist ja dann immer eine 1:1 Begegnung bei diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, bei diesen Veranstaltungen, da soll ich ja sozusagen im Hintergrund verschwinden, während bei so einer 1:1 Begegnung bist du natürlich im Austausch mit der Person, mit der du zusammen im Studio oder draußen bist.
Ich gehe davon aus, dass du ein eigenes Studio hast, wo du dann die Leute einladen kannst, oder wie passiert es dann, wenn du jetzt eingeladen bist, ein Porträt zu machen von irgendjemand? Muss jetzt nicht unbedingt bekannt sein.
Ja, das variiert. Also ich meine, in Berlin haben wir sehr, sehr schöne Locations, die draußen sind, wo man sehr schön auch abstrakte Hintergründe herstellen kann. Ich habe ein Mini-Studio zu Hause, also ich kann mir ein Studio einrichten, aber ich bin jetzt keine Studiofotografin. Ich habe Licht, also Blitzanlage und so, aber meistens ist es angenehmer, mit Leuten draußen zu arbeiten. Und dann ist es halt, ganz viele Sachen sind on-site, also bei den Leuten vor Ort. Da fahre ich dann ins Büro und baue da mein Licht auf.
Nun ist die Fotografie im digitalen Zeitalter ja eigentlich ein Gegenstand, ein visueller Gegenstand, der eigentlich nichts mehr wert ist, nichts mehr kostet. Jeder kann Bilder machen, jeder kann die ausdrucken auf dem Computerpapier oder keine Ahnung, wenn er einen Drucker hat. Das Porträt war lange, lange Zeit sehr wichtig in dem bürgerlichen Kontext. Er ist lange Zeit ganz, ganz selten zum Fotografen gegangen. In der Zeit, wo die Leute noch nicht selber fotografieren konnten, also ich sag mal so bis in die 20er Jahre hinein, ist man vielleicht 3-4 Mal in seinem Leben zum Fotografen gegangen, hat sich ablichten lassen zu den üblichen Zeiten, also sprich Geburt, Heirat, Konfirmation, Kommunion etc. Gab es vielleicht noch ein paar andere Gelegenheiten. Wie ist denn das heute? Kann man sich so ein Porträt bei dir, kann man sich das leisten?
Da gehe ich mal von aus, dass man sich das leisten kann. Ja, es sind halt dann schon, sind Leute, die dann, also bei den Schauspielern ist es so, dass die ihre Setcards brauchen. Die müssen natürlich irgendwie gut vertreten werden bei ihren Agenturen. Dann habe ich Kundinnen, die Bücher schreiben, die wollen natürlich ein gut aussehendes Porträt für die Pressearbeit oder was weiß ich, für das Buch hinten in diesem Schutzumschlag. Es sind schon Leute, die natürlich darauf achten, dass sie ein gescheites Porträt bekommen und nicht irgendwie ja mit dem Handy von Nachbarn fotografiert wurden.
Und wie machst du auf dich aufmerksam? Du hast eine wunderbar gestaltete Homepage, Anita Back. .de, glaube ich. Kleiner Werbeblock. Wie machst du sonst aufmerksam? Machst du Flyer oder ist es so Mund-zu-Mund-Propaganda von deinen KundInnen, die zufrieden sind, von dir fotografiert geworden zu sein?
Also inzwischen ist es tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das ist, zum Glück läuft es so ganz gut. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, früher ging man halt mit einer Mappe in die Redaktion. Die Zeiten sind natürlich komplett vorbei. Bei den Sachen, die jetzt in Berlin aktuell sind, also wenn wir jetzt vom Porträt wegkommen, da gibt es natürlich dann so Ausschreibungsportale vom Bund, da muss man sich eben so blind in so eine Blackbox hinein bewerben, was sehr anspruchsvoll ist und meistens nicht klappt, weil man nicht weiß, also weil das auch dann vom Preis abhängt, den man da nennen muss. Aber also bei mir ist es momentan vor allen Dingen eben, die Leute empfehlen mich weiter oder ich habe eben hoffentlich relativ feste Kunden.
Nun hast du auch künstlerisch gearbeitet. Cyanotypie ist ja eigentlich, kann man schon sagen, auch eine künstlerische Ausdrucksform. Welche Rolle spielt die Kunst, die fotografische Kunst in deinem Leben?
Die spielt schon eine ziemlich große Rolle in meinem Leben. Also mit der Cyanotypie habe ich eben angefangen, mit diesen alten Fotoverfahren mich zu befassen. Und jetzt habe ich, letztes Jahr hatte ich ein Stipendium von der VG Bild für Weiterbildung und habe mich eben mit dem Wetplate-Verfahren beschäftigt, was mir sehr gut gefallen hat. Also insofern werde ich mich da weiterbilden. Und wahrscheinlich ist das auch eine Reaktion auf die Digitalisierung, weil das natürlich genau in die andere Richtung geht. Man stellt wieder Unikate her, man hat haptisch was in der Hand und es geht natürlich genau in die andere Richtung. Und also mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ergibt es viel Sinn, sich damit zu befassen. Also es ist schon ein Teil meines Lebens.
Ausstellungen auch?
Ausstellungen mache ich auch ab und an. Habe ich jetzt schon, nee, das stimmt gar nicht. In Finnland hatte ich dieses Jahr eine, wo ich gar nicht anwesend war. Doch, doch.
Das ist schlecht.
Ich war die letzten 2 Jahre in Finnland, insofern war das in Ordnung. War auch eine Gruppenausstellung.
Anita Back, Fotografin aus Berlin.
Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo ya no sé qué hacer. Esta noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo hoy ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. En el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.
¿Cuántas?
1000 horas.
¿Cómo?
Como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ta-ta-ra-ta-ra-ta. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Te esperé bajo la lluvia, no, no, no.
Ja, ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast ist heute die Fotografin Anita Back aus Berlin. Du hast vorhin gesagt, du seist mehrfach in Finnland gewesen. Einmal als Artist in Residence. Wie muss man sich denn sowas vorstellen? Wie kommt man überhaupt da dran?
Artist in Residence. Es gibt eine Seite im Internet, da werden die Artists in Residence, also da werden diese Residencies eben angekündigt. Das sind auch Residencies, wo man nicht eingeladen wird. Da bezahlt man schon auch seinen Teil. Und da kannte ich tatsächlich die das veranstaltet haben, weil ich bei denen schon mal, machen das auch im Senegal und in Mauretanien und die haben mich dann sozusagen eingeladen nach Finnland. Ah, stimmt, genau, dort in Finnland war ich eingeladen. Weil ich nämlich auch einen Workshop gehalten habe und da habe ich eben auch einen Cyanotypie-Workshop gegeben und durfte dann aber dafür auch einen Monat dort sein und habe dort sehr viel mit Cyanotypie gearbeitet. War im Juni mit sehr viel Licht.
Ja, wir sprachen vorher auch schon, du hast angesprochen über die KI, die künstliche Intelligenz. Was ist zu befürchten in dem fotografischen Bereich? Ja, ich weiß nicht, also ich bin da so ein bisschen ambivalent hin und her gerissen. Wie geht's dir damit?
Also ich muss immer sagen, dass ich die KI in meinem Bildbearbeitungsprogramm großartig finde. Also man muss schon auch erstmal vielleicht mit den positiven Sachen anfangen. Das sind Sachen, wo man früher stundenlang dran saß, da macht man jetzt einen Klick, was weiß ich, ob Objekte freistellen oder so. Das ist, bringt mich jetzt auch nicht weiter, wenn ich eine Stunde lang da Pfade lege. Insofern da ein großes Dankeschön an die KI. Mit der Bildherstellung, also den Prompten, das ist für mich einfach, das ist einfach nicht mehr Fotografie. Das ist ja im Grunde genommen eine andere Form der Bilderstellung.
Nun wollte ich mal auf sowas hinaus, wie jetzt beim letzten Wahlkampf Kamala Harris gegen Donald Trump, wo die Republikaner, die Anhänger von Trump, Bilder generiert haben, die gar nicht die Kamala Harris zeigen, aber sie in einer entwürdigen Situation gebracht haben. Also kann man sowas zulassen? Ist es medienethisch ja überhaupt zulässig? Wie ist deine Meinung da dazu?
Also zulassen, ich glaube, das ist in der Welt, das wirst du nicht mehr einfangen können. Ich glaube, vielleicht muss man als Vorteil sehen, dass die Leute aufhören, der Fotografie so klaglos zu glauben. Also es waren ja jetzt viele Jahrzehnte, wo gesagt wurde, das, was abgebildet ist, ist wahr. Und das war es ja nie. Also das ist ja immer, der Fotograf oder die Fotografin sucht einen Ausschnitt, sieht, wer noch links neben dem Bild steht, was wir als Zuschauer nicht sehen. Und insofern ist vielleicht eine gute Entwicklung, wenn wir wieder wesentlich skeptischer gegenüber Fotografien werden, weil sie haben nie die Wahrheit dargestellt.
Würdest du jetzt auch, wenn du ein betreffendes oder ein qualifiziertes Programm hättest, würdest du auch Bilder generieren, die überhaupt nicht mit der Kamera generiert wurden, sondern über KI?
Ehrlich gesagt nicht. Also deswegen mache ich alte Fototechnik. Ich meine, ich bin nicht Malerin geworden, hätte ich auch Malerin werden können. Mir geht es darum, mich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Und natürlich, ich meine, man muss ja auch sehen, das ist ein Instrument, das man sicherlich sehr sinnvoll einsetzen kann. Es ist natürlich ein Instrument, um sich sehr mit Sprache auseinanderzusetzen. Der Teil wird, glaube ich, immer ganz wenig nur erwähnt. Das ist ja auch, also man geht um Bildbetrachtung. Man muss sich wirklich jedes Detail überlegen und das in Sprache fassen, um es dann wieder in Bilder zu übersetzen. Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig.
Nun hast du ja auch, wenn du arbeitest in der Schule und die Kinder, die SchülerInnen, genauso wie die Studierenden hier an der Uni, sind da schon sehr fit in Generierung von Texten und Bildern mit KI. Hast du da mal mit denen gesprochen? Also weil du machst ja wirklich ein rein analoges Seminar, wo man noch was in der Hand hat. Ist es denen bewusst?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin da wirklich nur einmal die Woche und bin ja da auch mit Lehrerinnen zusammen. Und die, ich weiß nicht, wie viel die da drauf eingehen. Die, wie gesagt, unsere Schülerschaft ist sehr jung. Also die, klar sind die ganze Zeit im Internet unterwegs. Und es wird natürlich auch, ab und an haben wir Diskussionen über Quellen und dass wir eben, dass man immer sagen muss, wo irgendwas herkommt. Aber ein großes Fach gibt's da jetzt noch nicht. Das wäre natürlich sehr sinnvoll.
Vielen, vielen Dank. Da wären wir schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Bei mir zu Gast war heute die Fotografin Anita Back aus Berlin. Anita, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank, lieber Uli.
Die Bilder aus dem Cyanotypie-Kurs von Anita Back sollen übrigens 2025 in unserer Brechtbaugalerie ausgestellt werden. Ihr müsst einfach mal ins Internet schauen, wann der genaue Termin ist. Der steht leider noch nicht fest. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Schaut aber auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de und dann dürft ihr natürlich auch auf die Homepage von Anita Back schauen.
anitaback.de.
Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.